Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 13. Oktober 2025, kurz vor 22 Uhr, genau einen Monat nach meinem Geburtstag, dem 13. September, also heute. Und was soll man sagen? Ich hatte ja letzte Woche in diesem Podcast den Beginn der Monster Alles Rally angekündigt und bis Donnerstag lief das auch wie am Schnürchen. Am Freitag sah es dann nach einem soliden Wochenschluss aus und dann kam nochmal Donald Trump. Und das ist eben derzeit immer die Gefahr. Deswegen setzen wir zum Beispiel aktuell in meinem Trading-Service auch keine Hebelprodukte mehr ein, was wir früher gerne gemacht haben, weil Trump eben jederzeit dazwischen funken kann, wie er das ja schon am Liberation Day damals gemacht hat im April. Und dann kann man eben auch ausgenockt werden und verliert viel Geld. Deswegen derzeit Zurückhaltung. Und in dem YouTube-Video, was ich ja auch beim Podcast letzte Woche verlinkt hat, hatte ich ja auch drin, das war ja schon von Juli, glaube ich, wo ich gesagt habe, dass ich sehr bullisch weiterhin bin und denke, dass wir weiterhin eine Rallye sehen werden und die noch längst nicht zu Ende ist, aber immer halt mit der Einschränkung, dass Trump nicht dazwischenfuschen darf. Und genau das hat er am Freitag gemacht. Es gab ein Posting auf True Social, seiner eigenen Social-Media-Plattform. Nachdem er damals bei Twitter und so rausgeschmissen wurde, hat er das ja selbst ins Leben gerufen. Und dort griff er die Chinesen an, die seiner Meinung nach sehr unfair seien, was Handelsbeschränkungen angehen würde. Hier wurden Ausfuhrkontrollen Chinas auf sogenannte seltene Erden eben am Donnerstag angekündigt. Und deswegen wolle er da gegen China vorgehen und im Zweifel auch mit Zöllen. Und er denke da an Zölle zwischen 100% und 150%, hieß es zuerst, und ein Treffen mit Xi Jinping, dem chinesischen Staatspräsidenten. Ja, das würde derzeit wohl auch wenig Sinn ergeben. Und das wurde dann dementsprechend in Frage gestellt. Ja, und später in der Nacht, nachdem die Börsen geschlossen waren, konkretisierte er dann, dass er daran denkt, 100% Zusatzzoll auf alle Waren aus China zu erheben, und zwar ab 1. November. Aber da war ja im Prinzip schon so ein bisschen das Zurückrudern mit angelegt, was dann später, wie wir gleich noch sehen werden, auch so ein bisschen erfolgt ist. Denn wenn ich natürlich da vorgehen will und massiv angreifen möchte, dann mache ich das ja sofort und nicht erst am 1. November, was ja erst in 3-4 Wochen ist. Denn ich gebe ja sonst auch den Unternehmen, die von solchen Zöllen dann betroffen wären, die Möglichkeit, erstens alles noch schnell jetzt zu exportieren, also in die USA dann zu importieren, und natürlich dann auch die Lieferketten eventuell umzustellen, so wie das China ja in der ersten Trump-Amtszeit gemacht hat, wo dann viel halt über Vietnam dann in die USA geliefert wurde. Jetzt muss man sagen, mittlerweile hat Vietnam natürlich auch Zölle, wenngleich es da eine Zolleinigung gab, aber die sind vergleichsweise hoch. Insofern ist das alles nicht mehr so einfach wie in der ersten Amtszeit. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn er da hätte draufhauen wollen, hätte er es sofort machen müssen. Und Chinas Reaktionen auf diese Ankündigung waren dann dementsprechend auch eigentlich recht clever, muss man in dem Fall sagen. Denn sie haben gesagt, man möchte die legitimen chinesischen Interessen schützen und habe kein Interesse an einem Handelskrieg und Zölle seien da nicht der richtige Weg. Aber sie haben es insofern nicht weiter eskaliert, als dass sie da wie seinerzeit im April Gegenzölle initiiert hätten und so weiter, sondern sie haben mal verbal sich ein bisschen gewehrt nach dem Motto, wir wollen keinen Handelskrieg, aber im Zweifel werden wir ihn dann halt führen und man solle da besser weiter verhandeln. Und das führte dann eben auch dazu, dass über das Wochenende Trump sich wieder ein bisschen beruhigt hat, nachdem er zuvor so rumgesprungen war wie ein Rumpelstilzchen, hat er dann so, wie gesagt, den Taco-Trade wiederbelebt, wenn man so will. Trump always chicken out, das ist zwar noch nicht so ganz richtig, aber es ging schon in die Richtung und das hat dann eben dazu geführt, dass sich die Märkte über das Wochenende beruhigt haben und heute haben wir dann einen sehr grünen Handelstag gesehen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, an den Kryptomärkten ging es natürlich rund, doch der Bitcoin teilweise bis auf $104.000 kurzfristig gefallen, konnte aber dann sich sehr schnell wieder erholen und aktuell steht er natürlich auch wieder um die 114.000, 115.000. Viele Altcoins hat es viel mehr zerrissen, aber hier gab es dann auch noch Probleme bei der weltgrößten Kryptobörse Binance und da sollen eventuell viele Trades rückabgewickelt werden, weil teilweise selbst größere Altcoins wie zum Beispiel Polkadot, die sind wirklich absurd gefallen, teilweise auf 25 Cent. Aktuell stehen sie dann wieder bei über $3, wo sie dann auch zuvor waren. Und da soll es, wie gesagt, massive Probleme gegeben haben und deswegen sollen da auch Trades rückabgewickelt werden. Und da sieht man halt, dass es an den Kryptomärkten grundsätzlich gefährlicher ist, zu investieren. Ganz klar, die Volatilität und alles ist da höher. Aber ganz besonders gefährlich, und das war sicherlich auch ein Teil der Wahrheit hier neben Problemen bei Binance und so weiter, da sind sehr viele auch wohl gehebelt unterwegs gewesen. Und wenn man da auf den falschen Fuß erwischt wird, dann ist der Margin Call eben auch nicht weit. Und dann wird man zwangsliquidiert. Und das bedeutet eben unlimitierte Verkäufe. Und das sieht man dann eben auch in den Kursen. Also insofern an dieser Stelle nochmal der Hinweis, in meinen Trading Services setzen wir derzeit keine Hebelprodukte mehr oder weniger ein. Vielleicht ganz gezielt mal eins oder zwei, aber prinzipiell im größeren Bild keine. Und wenn überhaupt, dann auch nur mit sehr geringen Hebeln, aber wie gesagt, eigentlich überwiegend gar keine. Und das sollte man derzeit vielleicht auch machen. Und was die Kryptos angeht, da erst recht. Denn wie gesagt, wenn es da, auch wenn man nur in Anführungszeichen einen Hebel von 5 hat, und es geht dann eben mal 20% runter, was da jederzeit mal vorkommen kann, dann hat man eben minus 100% und ist aus dem Spiel. Ansonsten bleibe ich aber dabei, dass wir zum Jahresende um den Jahreswechsel einen Bullrun sehen werden, auch eine Kursrally sehen werden. Wie komme ich dazu? Ja, es ist jetzt schon so, dass in den USA die Geldpolitik ja weiter lockerer wird. Da komme ich gleich auch noch zu. Aber insbesondere dann ab Mai dürfte da auch ein neuer Notenbankchef aktiv werden, weil Donald Trump dann einen Nachfolger für Jerome Powell benennen darf. Der muss dann regulär aus dem Amt scheiden und da wird er sicherlich jemanden nehmen, der eher seine lockere Geldpolitik, also eine geldpolitische Taube, bevorzugt. Und es kommt dann noch hinzu, die Inflationsdaten, die könnten auch diesem neuen Notenbankchef in die Karten spielen, sodass der auch die Zinsen senken kann, weil eben ja die Inflationserhöhung jetzt stattgefunden hat in einer ersten Stufe nach dem Liberation Day im April, also April, Mai, Juni, Juli vielleicht. Und das ist ja dann genau der Zeitraum, der nächstes Jahr aus der Inflationsbetrachtung wegfällt. Das heißt, das, was wir jetzt an neu aufkommender Inflation so ein bisschen gesehen haben, was die Zölle so ein bisschen befeuert haben, das fällt dann aus den Statistiken raus. Und das, wie gesagt, könnte dazu führen, dass dem neuen Notenbankchef das Ganze sehr gut in die Karten spielt und er tatsächlich dann auch ein geldpolitisch lockeren Kurs fahren kann. Insofern bleibe ich dabei. Da hat sich jetzt nichts dran geändert. Im Gegenteil, es hat sich sogar eher die Situation ein bisschen verbessert, weil durch die erneute Unsicherheit sind natürlich viele Anleger auch in die Anleihenmärkte geflüchtet. Das heißt, die Kurse der Staatsanleihen, US-Staatsanleihen sind gestiegen, die Renditen dementsprechend gesunken. Komme ich gleich, wie gesagt, noch näher dazu. Aber was eben auch ganz klar positiv ist, ist, dass wir jetzt schon Vorboten sehen eines Krypto-Bullruns, denn auch wenn die Großen, wenn Bitcoin, Ethereum, Solana und so weiter zuletzt unter Druck standen, gibt es doch einige, gerade der kleineren, die zuletzt gewaltig Gas gegeben haben. Ein Synthetix, SNX beispielsweise, hat sich mal eben verdoppelt und mehr. Ein Zcash, glaube sogar fast 200% in der Spitze gemacht. Dash, zuletzt durch die Decke gegangen. Also da gibt es einige Kryptos, die zuletzt durchgedreht haben. Jetzt heute wurde ich zum Beispiel auch nach Basic Attention Token gefragt, der ja eigentlich jetzt in den letzten Monaten nicht mehr so besonders im Fokus stand und selbst der macht heute jetzt 25-26% plus. Klar, natürlich nach diesem Ausverkauf übers Wochenende, aber trotzdem, es springen da doch einige an und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir da auch einen breiteren Bullrun eben sehen könnten. Insofern, Trump hat da sicherlich kurzfristig reingehauen, aber an meinem grundsätzlichen View nichts verändert und wie sagt man so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und genauso macht jetzt ein Rumpelstilzchen Trump noch keinen Kryptowinter oder überhaupt einen Börsenwinter. Und wenn man sich auch dann, wie gesagt, mit den Daten so ein bisschen befasst, die US-Anleihenmärkte, da ist zuletzt viel Geld reingeflossen, dementsprechend die Kurse gestiegen, die Renditen gesunken. Wir haben jetzt die zweijährigen Renditen in den USA im Bereich von 3,53%. Die kritische Marke war hier 4%, da sind wir jetzt deutlich drunter. Zudem muss man sagen, die kurzfristigen Renditen sollten eigentlich etwa auf der Höhe des Leitzinses liegen. Der US-Leitzins liegt bei 4,0 bis 4,25, also gemittelt 4,125. Und insofern 3,625 wären dann zwei Zinssenkungen. Wir sind aber jetzt schon Richtung 3,5 unterwegs, also eigentlich schon Richtung 2,5 Zinssenkungen. Das ist definitiv dann auch positiv, weil wenn die Renditen runtergehen, dann wird natürlich auch mehr Liquidität frei. Dann kann man sich auch leichter Kredite beispielsweise aufnehmen, nicht nur um Häuser zu kaufen, sondern eben auch umsonst in der Wirtschaft irgendwas anzuschaffen, sich ein neues Auto anzuschaffen, was natürlich dann den Automarkt beflügelt, um sich aber auch vielleicht neue Dinge zu gönnen in seiner Wohnung. Und ob das jetzt Technik ist oder ob vielleicht mal neu gestrichen wird und so weiter. Also das ist alles positiv, wenn eben Liquidität frei wird, wenn man leichter, weil die Zinsen niedriger sind, Kredite aufnehmen kann. Und das stützt dann die wirtschaftliche Aktivität, letztlich dann auch die Unternehmensgewinne und damit am Ende auch die Aktienkurse. Die 10-jährigen Anleiherenditen liegen so im Bereich 4,06%. Hier die entscheidende Marke 4,5 sind wir jetzt auch deutlich zurückgefallen, insbesondere natürlich am Freitag, aber auch heute steigen wir da nicht, was die Renditen angeht. Und die 30-jährige, hier wäre die kritische Marke ja die 5% gewesen. Auch da haben wir zuletzt den Rückzug angetreten, sind jetzt bei 4,64. Also alles in allem war das jetzt natürlich ein kurzfristiger Schock am Freitag, der aber schnell jetzt auch wieder verdaut wurde, wobei man noch nicht ganz sicher sagen kann, ob das jetzt dann auch schon wieder vorbei ist, weil bei Trump weiß man ja nie. Heute ist er ja in Israel unterwegs, deswegen hat er vielleicht da sich auch ein bisschen zurückgehalten. Generell gab es am Freitag auch, glaube ich, bei Facebook ein interessantes Posting, wo jemand geschrieben hat, man hätte ihm den Friedensnobelpreis verleihen sollen, dann hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht, sondern ja, hätte er seinen Friedensnobelpreis gefeiert. Sei es wie es sei, es ist nicht so gekommen. Kurzfristig, wie gesagt, war das jetzt natürlich mal eine Unterbrechung. Aber, und auch das muss man positiv sehen, es sorgt auch dafür, wenn Trump immer wieder solche Dinge macht und es dadurch solche schärferen Dips zwischendurch auch mal gibt, neben den normalen kleinen Dips, die es ja öfter mal gibt, dann sorgt das eben dafür, dass das Sentiment nicht überhitzt. Und wenn man sich die Sentiment-Indikatoren anschaut, dann muss man sagen, wir haben derzeit beim AAII Investor Sentiment, da hatten wir zuletzt ja teilweise sogar noch Bärenüberschuss, das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht, also man ist jetzt tatsächlich endlich leicht bullig. Insgesamt ist das aber immer noch eine sehr gehasste Rallye, die wir da gesehen haben, und die neuesten Daten, die kommen jetzt erst am 15. Oktober, also in 2 Tagen am Mittwoch. Insofern darf man da auch mal gespannt sein, ja, ob dieser Einbruch am Freitag dann nicht auch das Sentiment wieder deutlich in Richtung Angst eben zurückgeholt hat. Dann haben wir das CNN, Fear and Greed. Dort haben wir einen Wert von 33%, wenn man so will, weil der Index schwankt zwischen 0 und 100. Insofern kann man auch Prozent, wenn man so will, dazu sagen. Vor einer Woche hatten wir noch einen Indexstand von 56, das war so Bereich leichte Gier, und jetzt sind wir bei 33, das ist dann schon im Bereich der Angst, noch nicht der extremen Angst, muss man sagen, dafür müsste es unter 25 gehen, aber doch in diese Richtung. Also auch da sieht man, Trump hat mit diesem Dip, den er verursacht hat, durchaus auch das Sentiment, wie gesagt, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja, dann gibt es noch das NAAI Exposure, dort kann man sehen, wie hoch die Investitionsquote der Instis, insbesondere auch der Fonds in den USA, so ist. Da hatten wir ja um den 20. August rum einen Wert von knapp 100%, wobei es gibt hier auch Werte über 100%, weil man ja auch gehebelt im Markt sein kann. In der Spitze habe ich, glaube ich, mal 120 oder 125 gesehen. Also in der Masse ist man natürlich nicht hochgehebelt bei Fonds im Markt, aber sicherlich kurzfristig kann man da auch mal ein bisschen hebeln. Deswegen 100 ist nicht die komplette Grenze. Wie gesagt, 120 bis 125 war das Höchste, was ich da bisher je gesehen habe. Ich habe tatsächlich aber auch schon Werte nahe Null gesehen, insbesondere im Covid-Crash. Und aktuell haben wir da eine Investitionsquote, die liegt so im Bereich 85-86%, gleich unter 85 jetzt wieder. Letzte Woche waren es noch ein bisschen mehr, da waren es noch etwa 86. Das ist prinzipiell eine hohe Investitionsquote, muss man sagen. Wir hatten in diesem Jahr aber auch schon mehrfach 100% und sind da jetzt zuletzt wieder ein bisschen zurückgelaufen. Aktuell muss man sagen, zuletzt ist die Quote immer zwischen 60% und 100% so ein bisschen hin und her gelaufen. Kurzfristig hat sich das ein bisschen verengt auf 80% bis 100%. Und in dieser Range sind wir dann doch eher wieder am unteren Ende mit Werten von um die 85, wenn 80, wie gesagt, ja, das Tief ist. Nichtsdestotrotz ist das immer noch eine vergleichsweise hohe Investitionsquote, also die mahnt so ein bisschen zur Vorsicht. Allerdings muss man auch hier sagen, wir haben noch keine aktuellen Daten, denn die kommen hier immer donnerstags. Das heißt, die Daten, die wir jetzt haben, sind vom vergangenen Donnerstag, 9. Oktober. Das war auch noch vor diesem Rumpelstilzchen-Trump-Auftritt, und dementsprechend mal gespannt, wie es jetzt am Donnerstag dann aussieht. Ja, an den Anleihemärkten wurde auf jeden Fall das Ganze verstanden, dass diese ganze Situation eher zu noch stärkeren Zinssenkungen führen dürfte. Deswegen die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung auf der nächsten US-Notenbank-Sitzung mittlerweile bei 98,9%. Also das ist fast sicher, dass die kommen wird, dann auf 3,75% bis 4%. Und dann für die letzte Zinssitzung des Jahres am 9. und 10. Dezember findet die statt, die Entscheidung dann am 10. Dezember. Da ist die Wahrscheinlichkeit für eine nochmalige Zinssenkung, also insgesamt dann 2 bis Jahresende, auf 94% gestiegen. Da hatten wir zuletzt ja teilweise Werte unter 80. Jetzt durch Trump ist das auch wieder wahrscheinlicher geworden. Hier wahrscheinlich auch so ein bisschen die Überlegung, wenn Trump da wieder mit Zöllen hantiert, wenn das dann zum Handelskrieg kommt und wenn das dann die Wirtschaft belastet, dann muss die Federal Reserve eben geldpolitisch so ein bisschen gegensteuern, um das abzufedern. Und wie gesagt, die Anleihenmärkte haben das ganz gut verstanden, dass das eher jetzt dafür sorgen dürfte, dass die Renditen zurückgehen, dass dann mehr Liquidität frei wird. An den Kryptomärkten ist man komplett durchgedreht, wobei das hier sicherlich auch so ein bisschen mit Binance und den Problemen doch zu tun hat. Und an den Aktienmärkten haben wir halt einen harten Einbruch am Freitag gesehen. Der Dow Jones verlor 900 Punkte, das waren so knapp 2%, das geht eigentlich noch. Der Nasdaq 100 am Ende über 3,5% im Minus, waren auch 900 Punkte, aber halt hier ging das schon fast in Richtung 4% das Minus, und das war dann schon ein kräftiges Dip. Nichtsdestotrotz muss man die Kirche im Dorf lassen, muss auch schauen, was insbesondere der Nasdaq 100 zuvor aufs Parkett gelegt hat, wenn man so will. Und wenn man sich das jetzt auch heute anschaut, nachdem es jetzt da ja wieder so ein bisschen Zurückrudern gab, da wurden auch etwa die Hälfte der Verluste zumindest an der Nasdaq wieder aufgeholt. Beim Dow Jones ist es sogar noch ein Tick mehr. Also insofern hat das sicherlich mal durchgerüttelt, aber ich würde jetzt deswegen von einem schwachen Tag noch nicht sagen, dass mein View-Grund falsch ist, und halte nach wie vor an ihm fest. Ansonsten, die US-Inflation, die macht insofern ein bisschen Sorgen, als dass sie leicht über dem ist, was die Federal Reserve eigentlich als Ziel ausgegeben hat, nämlich das Ziel 2%. Aktuell wird Trueflation 2,24% gemessen. Man muss aber sagen, die waren im April, da kurz vor dem Liberation Day, teilweise schon bei 1,22. Das hat die Federal Reserve damals auch nicht gejuckt, denn sie orientiert sich halt nach den offiziellen Inflationsdaten, die vom Bureau of Labor Statistics vorgelegt werden. Wie valide die dann sind, kann man sich selbst zusammenreimen. Die Arbeitsmarktdaten, die von der gleichen Stelle zuletzt kamen, die mussten ja immer massiv revidiert werden. Fakt ist, aus meiner Sicht, da habe ich ja schon öfter mich zu geäußert, ist die offizielle Inflationsrate wahrscheinlich irgendwo in der Mitte zwischen dem, was Trueflation dort hat, also 2,24, und den offiziellen Daten, die 2,9% sagen, wahrscheinlich so im Bereich 2,4, 2,5, vielleicht auch 2,6%, aber ich glaube eher tatsächlich einen Tick weniger. Und das ist jetzt nicht ideal. 2% das Fed-Ziel, aber es liegt natürlich jetzt doch im Bereich des Fed-Ziels, liegt nicht weit darüber, und insofern spricht das aus meiner Sicht zumindest nicht dagegen, dass die Federal Reserve jetzt an der Zinsschraube nach unten dreht. Ansonsten schaut man sich dann die Aktienmärkte mal an, dann haben wir den DAX, der am Freitag sich noch ganz gut gehalten hat, weil eben die Hauptaction auch stattgefunden hat, nachdem Zetra schon geschlossen war. Deswegen konnte er sich heute Morgen auch zunächst mal nicht so stark erholen, war meistens nur so 60, 70 Pünktchen plus, teilweise auch weniger. Dann mit Öffnung in den USA ging es dann deutlicher nach oben. Am Ende war es ein Plus im Zetra DAX bei 146,47 Punkten oder 0,6%, 24.387,93. Nach wie vor ist der Index in einer Range zwischen 23.500 und 24.500. Ein Ausbruch nach unten wäre ein Verkaufssignal, ein Ausbruch nach oben ein Kaufsignal. Aktuell sind wir näher an einem Kaufsignal dran. Es sieht übergeordnet eigentlich auch tendenziell bullig aus. Dennoch muss man auch das das pessimistischere Szenario sicherlich im Blick behalten, damit man da nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird. Und die Gewinner-Verlierer heute im DAX, auf der Verliererseite die Deutsche Telekom, ein Minus von 0,67%, knapp unterhalb von 30 Euro. Ich denke, dass die Aktie so zwischen 28 und 30 allerdings gut unterstützt ist. 29,44, das ist jetzt kein Beinbruch, sie war schon mal etwas höher, aber sie war natürlich auch, und das ist noch nicht allzu lange her, auch deutlich tiefer. Alles in allem war das ja eine Aktie, die ich zur Covid-Zeit vielen, die neu an die Börse gekommen sind, in Anführungszeichen empfohlen habe, weil ich gesagt habe, da ist wenig Volatilität drin, und da kann man erstmal so ein bisschen reinschnuppern mit, wenn man da gleich irgend so eine High-Risk-Aktie nimmt, die an einem Tag 30% und am nächsten 30% fällt, dann ist das natürlich kritisch. Das war bei der Deutschen Telekom nicht so. Ich denke, jeder, der das damals gemacht hat, der dürfte sich auch nicht besonders beschweren. Erstens ist die Aktie gut gelaufen in dieser Zeit. Hinzu kommen noch fette Dividenden von über 4, fast 5%. On top, also das kann man sich definitiv nicht beschweren. Dennoch, wenn man natürlich jetzt 2, 3 Jahre dabei ist, kann man sicherlich auch mal die ein oder andere volatile Aktie dazu packen. Dann Bayer, das wäre so eine volatilere Aktie. Da geht es nach wie vor wild zu, wenn man so will, aufgrund der Monsanto-Übernahme. Nichtsdestotrotz muss man sagen, im gesamten Jahr 2025 war Bayer bisher keine schlechte Aktie. Sie wurde Ende letzten Jahres, wahrscheinlich im Zuge des Window-Dressing, nochmal komplett abverkauft. Seitdem hat sie sich deutlich berappelt. Problem ist jetzt hier so, sie müsste über die 30, um Kaufsignale in Richtung 35, 36 zu generieren. Und da tun sich die Bullen eben schwer. Und dann die Commerzbank, nach wie vor Übernahmekandidat. Die italienische, UniCredit ist ja hier dran, hält größere Aktienpakete. Und das hat ja seinerzeit die Commerzbank-Aktie auch beflügelt, auch wenn der deutsche Staat, der ebenfalls Großaktionär ist, das wohl nicht so gerne sieht. Ich glaube, eine solche Übernahme könnte oder ein Zusammenschluss könnte durchaus Sinn ergeben. Muss man mal abwarten. Fakt ist, der Commerzbank-Aktie hat es nicht schlecht getan. Die ist gut gelaufen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, bei Kursen über 30 Euro und selbst heute mal bei diesem kleinen Minus haben wir noch einen Schlusskurs von 31,07 gehabt. Da ist jetzt so viel Luft nach oben definitiv nicht mehr. Man hätte sie kaufen müssen, als sie deutlich niedriger war, so wie ich das beispielsweise in meinem Wikifolio gemacht habe. Aber generell muss man auch sagen, sie ist einigermaßen fair bewertet auf diesem Niveau, nicht mehr unterbewertet, deswegen kein großer Kaufkandidat. Aber sie ist eben auch nicht drastisch überbewertet. Das heißt, man muss jetzt nicht da auf Teufel komm raus alles auf den Markt schmeißen und shorten oder so. Nur auf dem Niveau Ja, sehe ich jetzt kurzfristig auch nicht mehr so viel Luft nach oben. Dann die Gewinnerseite Infineon, ja, hält sich eigentlich ganz gut, wird ja so ein bisschen immer als Chip-Unternehmen gesehen. Mittlerweile ist man aber eigentlich mehr ein Autozulieferer. Klar, produziert man Chips, aber in erster Linie für die Autoindustrie, der geht es gerade nicht so gut. Dafür hält sich Infineon vergleichsweise gut, muss man sagen. Nichtsdestotrotz ist die Aktie natürlich auch ein bisschen volatiler und auch hier würde ich sagen, ja, vielleicht ist der fundamental faire Wert so im Bereich irgendwo zwischen 32 und 35 Euro und in der Range, da schwankt sie zuletzt. Dann Fresenius Medical Care, heute mit einem Plus von knapp 2,2%. Das gefällt mir sehr gut. Die Aktie habe ich vor kurzem erst in mein quasi DAX-Wikifolio, wenn man so will, oder Long-Term Best German Blue Chips heißt das richtig, aufgenommen und bin hier eigentlich recht zuversichtlich, dass das am Ende aufgehen wird. Ja, und zuletzt hat die Aktie dann auch eine schöne Rallye hingelegt, wenn man sich das anschaut, seit April. Da wurde sie ausverkauft, nochmal in Richtung 40 Euro. Dann in einem ersten Schritt ging es Richtung 44 nach oben, nochmal Rücksetzer. Und jetzt ziehen wir durch Richtung 48 bis 50. Da könnte es dann nochmal zu einer Pause kommen. Später halte ich aber auch hier noch höhere Kurse für durchaus denkbar. Und der Tagesgewinner Siemens Energy, der zwischenzeitlich auch mal korrigiert. Das hatten wir im Total Return Börsenbrief ganz gut getroffen. Wir hätten aber eigentlich gedacht, dass das schon das endgültige Top ist. Danach sieht es jetzt nicht aus. Die Aktie ist zuletzt auf neue Höchstkurse gestiegen. Pendelt das jetzt so ein bisschen aus. Das sieht eher nach Pullback aus. Dementsprechend hat die Aktie jetzt noch weiter Luft Richtung 120 bis 125 und Short-Positionen, wenn sie nicht schon aufgelöst wurden oder ausgestoppt wurden, sollte man sie auflösen. Denn kurzfristig ist hier noch etwas nach oben zu erwarten, auch wenn ich das von der Bewertung her nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. Dann der MDAX, heute mit einem Plus von 197,56 Punkten, 0,65%, 30.447,59, hat das Drama auch am Ende dann doch ganz gut überstanden. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite die Auto 1 oder Auto One Group, eine Aktie, die ich hier im Podcast ja zu Kursen von 4, 5 Euro immer sehr positiv besprochen habe. In der Spitze stieg sie dann auf 30, hat sich also mal eben versechsfacht und mehr. Zuletzt, ja, auch nochmal, nachdem es zwischenzeitlich mal so ein bisschen ja, Konsolidierung gab, nochmal einen kräftigen Sprung hingelegt, teilweise auf über 30. Problem ist, grundsätzlich halte ich das Unternehmen für interessant und die Aktie auch für gut. Allerdings hatte ich immer gesagt, auch damals bei Kursen von 4, 5, dass ich sie viel höher sehe, dass ich aber nicht denke, dass sie so schnell die alten Höchstkurse, die sie kurz nach dem Börsengang gesehen hat, das waren Kurse von über 50, dass sie die so schnell wiedersehen wird, weil sie damals in einer Euphoriephase an den Markt kam und das Euphoriekurse waren und die fundamental nicht mehr begründbar wären. Und dementsprechend zuletzt, wie gesagt, bis 30, etwas über 30 gestiegen. Jetzt ja, konsolidiert sie das so ein bisschen aus. Ich denke, wer die Aktie hat, der kann zufrieden sein, kann vielleicht auch an Bord bleiben. Auf dem aktuellen Niveau tue ich mich schwer, da noch einzusteigen. Aber wenn es mal einen größeren Dip geben sollte, wenn es die Aktie vielleicht mal für 25, 26 Euro nochmal geben würde, dann könnte man vielleicht doch draufbringen. Dann Renk. Ja, ist so ein bisschen wie Siemens Energy, nur aus dem Rüstungssektor in dem Fall halt. Und bei den Rüstungswerten hatten wir auch zwischenzeitlich eine größere Korrektur, die wir auch recht gut im Total Return Börsenbrief getroffen haben. Problem ist nur auch hier, wir hätten eigentlich gedacht, dass das vielleicht schon das finale Top sein könnte und da sah es zuletzt nicht nach aus. Insbesondere Rheinmetall hat ja nochmal die 2000er-Marke auch angegriffen. Allerdings muss man auch sagen, es ging zwar so leicht auf neue Hochs, aber das war nicht mehr so überzeugend. Ein Renk hatte bis zu dem Zeitpunkt ein Allzeithoch so im Bereich 86, zuletzt dann teilweise so in Richtung 90, etwas über 90 gestiegen und jetzt innerhalb kurzer Zeit zurückgefallen unter 75. Könnte also sein, dass dieses ja zwischenzeitliche neue Hoch, was ja eigentlich ein Kaufsignal dargestellt hätte, dass das doch nicht tragfähig ist und das Ganze dann zum Fehlsignal wird und dann hätten wir vielleicht doch die finalen Tops schon gesehen und könnten uns hier auf weiterfallende Kurse bei Renk, aber auch natürlich bei Hensoldt oder Rheinmetall in Anführungszeichen freuen. Deshalb, weil wir, wie gesagt, da eher ja, auf der Short-Seite interessiert gewesen sind. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Puma, verliert 1,85%. Ja, das Unternehmen aktuell so ein bisschen Sanierungsfall, ähnlich wie das bei Nike der Fall war, auch bei Under Armour und so weiter. Also im ganzen Sportartikelbereich, dem ging es ja zuletzt nicht gut. Und Puma hat auch einen neuen Chef bekommen, der kam von Adidas, ist eigentlich auch ein ganz guter Mann und der hat das Unternehmen jetzt erst einmal wieder so ein bisschen stabilisiert. Deswegen ist die Aktie zwischenzeitlich auch mal von ja, etwas über 17, auch in der Spitze etwas über 23 gestiegen. Jetzt zuletzt so ein Rücksetzer, aber das sieht nach wie vor eigentlich ganz gut aus. Der Turnaround könnte gelingen, allerdings Turnaround-Spekulationen sind halt immer auch mit Risiken behaftet. Sprich, All-In würde ich bei Puma nicht gehen, aber bei Rücksetzern bleibe ich dabei, kann man durchaus hier mal was riskieren. Die Gewinnerseite dann KION Group, Aixtron, Carl Zeiss Meditec. KION Group wurde ich zuletzt auch oft nachgefragt, insbesondere auch in Verbindung mit Jungheinrich. Ich bleibe dabei, mit Jungheinrich kann ich nicht viel anfangen. KION aus meiner Sicht das bessere Unternehmen. Und auch vom Chart her sieht das derzeit ganz interessant aus, denn die Aktie ist zuletzt so zwischen etwa 54 auf der Unterseite und 60 auf der Oberseite immer hin und her gependelt. Da hat jetzt auch am Freitag Trumps Auftritt da nichts dran geändert. Da ging es halt wieder an das untere Ende der Range. Und das ist jetzt so ein bisschen auskonsolidieren in dieser recht engen Range, etwa 10%. Und wenn es dann nachhaltig über die 60 Euro gehen würde, würden wir hier Kaufsignale kriegen in Richtung 72 bis 75 Euro. Also insofern, wer bei Kion drin ist, der sollte definitiv noch an Bord bleiben. Kann sein, dass da noch mehr geht und das wäre auch fundamental durchaus begründbar. Dann Aixtron berappelt sich auch in letzter Zeit wieder ein bisschen. Hatte ich ja zu Kursen von 40 Euro und mehr, das ist bestimmt schon 2, 2,5 Jahre oder 3 Jahre her, immer wieder eher negativ besprochen. Das wollte damals keiner hören. Grundsätzlich tat mir das auch so ein bisschen in der Seele weh, die Aktie negativ zu besprechen, weil das Unternehmen an sich ist kein schlechtes Unternehmen, aber es ist eben auch ein zyklisches Business. Das muss man wissen. Und ja, die Aktie war halt bei 40 Euro und mehr priced for perfection und in einem zyklischen Business priced for perfection mag sein, dass es mal ein, zwei Quartale perfekt läuft, aber auf Dauer nicht, sonst wäre es ja nicht zyklisch. Und dementsprechend war klar, dass die Aktie deutlich fallen würde. Ich hatte damals davon gesprochen, dass sie sich mindestens halbiert, vielleicht sogar drittelt. Ja, in der Spitze ist sie von über 40 auf im Tief. Jetzt hier Liberation Day Tiefs, das war im Bereich von 8, 9 Euro. Also sogar noch tiefer gefallen. Inzwischen, wie gesagt, wieder ein bisschen berappelt, aber der ganz große Run auf der Oberseite ist so ein bisschen weg. Und dementsprechend Aixtron, ja, wer sie hat, der kann sie sicherlich noch behalten. Aber jetzt da noch draufspringen würde ich auch nicht, denn da gibt es Aktien, die einfach mehr Momentum auch aufweisen. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Carl Zeiss Meditech, ein Unternehmen aus dem Bereich, wenn man so will, so ein bisschen Augenheilkunde auch, weil die Augen lasern und so machen, also haben da ganz spezielle Laser, sind da auch, wenn man so will, Weltmarkt- und Technologieführer. Problem, das Unternehmen verkauft sehr viele Geräte, gerade hier Augenlasern ist in Asien großes Thema, also nach China und da lief die Wirtschaft lange nicht rund und dementsprechend ist diese Aktie auch so stark abgestürzt. Ich hatte aber schon mehrfach darauf hingewiesen, dass ich denke, dass China generell sich am Berappeln ist. Das haben ja die chinesischen Tech-Werte zuletzt auch so ein bisschen gezeigt und dass generell auch die chinesische Volkswirtschaft wieder langsam aber sicher besser in Fahrt kommt. Und das dürfte natürlich allen Unternehmen mit China-Exposure und dazu zählt dann eben auch Carl Zeiss Meditech helfen. Natürlich zählt dann beispielsweise auch ein Luxusgüterkonzern wie LVMH, glaube ich, heißen die. Auf, was ist das dann, Englisch und Französisch, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall Louis Vuitton Moët Hennessy, dafür steht die Abkürzung, das weiß ich. Und das ist dann auch so ein bisschen französisch angehaucht. Auf jeden Fall, wie gesagt, die haben natürlich auch großes China-Exposure und alle Werte mit China-Exposure, die könnten, wenn es in China wieder besser läuft, definitiv dann zu den ja, Kursrally-Kandidaten zählen. Dann weiter zum SDAX. Da hatten wir heute am Handelsende ein Plus von 144,70 Punkten oder 0,84%, 17.269,42. Auf der Verliererseite Klöckner & Co. haben zuletzt ja Distributionszentren in den USA verkauft. Das hat kurzfristig mal ein bisschen die Aktie beflügelt. Generell hatten wir sie aber auch in einem Börsenbrief auf der Shortwatch-List und das schon lange. Und dabei bleibt es auch, denn das ist einfach kein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen. Und dann PNE Wind, dahinter versteckt sich die ehemalige Plumbeck Neue Energien, so hießen die am neuen Markt noch. Zwischenzeitlich dann mehrfach den Namen geändert, jetzt eben PNE, ich glaube zwischenzeitlich mal PNE Wind, gehört jetzt glaube ich nicht mehr dazu. Wie dem auch sei, auch das eine Aktie, dass es die heute noch gibt, das ist definitiv positiv zu sehen, denn andere Unternehmen, die am neuen Markt waren, da gibt es die Aktien ja heute nicht mehr, weil die aufgekauft wurden oder in die Insolvenz gegangen sind. Da hat PNE sicherlich überlebt, aber grundsätzlich gehört die jetzt nicht zu den erfolgreichen Überlebenden des neuen Marktes, wie das zum Beispiel bei einer Nemetschek der Fall war oder bei einer Atos Software. Also insofern, ja, eine Aktie, die man nicht unbedingt haben muss, immer wieder auch hier Übernahmegerüchte und so weiter, weil es da größere Aktionäre gibt, die vielleicht dann das Unternehmen auch mal ganz aufkaufen könnten. Gab es immer wieder Spekulationen drüber, aber ja, das hat dann kurzfristig die Aktie so ein bisschen beflügelt, aber nachhaltig erfolgreich, wie gesagt, war sie nicht und ich glaube auch nicht, dass sie das so schnell wird. Und der Tagesverlierer Wacker Neuson, hier ein Minus von fast 7% unter die 20-Euro-Marke, zuletzt ja im Infrastruktursektor in Deutschland viel Hoffnung drin aufgrund der Schuldenpakete, die die Regierung sich da hat genehmigen lassen. Da sollte ja viel in Infrastruktur fließen. Dann zwischenzeitlich auch mal die Aussicht auf vielleicht Frieden in der Ukraine, Wiederaufbau. Da hätte man auch Baumaschinen gebraucht. Dementsprechend Wacker Neuson war im Höhenflug, zuletzt aber deutlich zurückgekommen. Generell muss man sagen, das ist an sich auch kein schlechtes Unternehmen, aber die Aktie, gerade auch in Relation zu Caterpillar, dem US-Riesen, ja, da würde ich mir immer eher eine Caterpillar ins Depot legen als eine Wacker Neuson. Aber gut, wer es mag und wer deutsche Werte bevorzugt, der kann vielleicht auch ein paar Wacker Neuson sich hinlegen, insbesondere nach den Kursrückgängen, die wir hier zuletzt gesehen haben. Aber es ist jetzt kein Top-Favorit, diese Aktie von meiner Seite aus. Die Gewinnerseite dann, Pro7Sat1 Media, Siltronic und Süß Microtech. Pro7Sat1, da gibt es ja jetzt diese Übernahme von im Prinzip Berlusconi, also dessen Erben, sein Sohn. Media for Europe heißt das Konstrukt. Früher hieß das Ganze ja Mediaset unter Berlusconi noch, aber hat sich ja schon vor längerer Zeit so ein bisschen umfirmiert. Und jetzt eben der Sohn von Berlusconi, nachdem der Papa ja auch gestorben ist, der Bunga Bunga, ehemaliger Ministerpräsident von Italien ja auch war oder Präsident des AC Mailand. Und ja, seitdem jetzt auch hier klar ist, wie es hier weitergeht in Sachen Übernahme, ist die Aktie auch deutlich zurückgekommen. Generell war das auch eine Aktie, wo wir im Total Return Börsenbrief immer gesagt haben, grundsätzlich eigentlich ein Short-Kandidat aufgrund der zwischenzeitlichen Übernahmefantasie, sollte man vorsichtig da agieren. Aber generell glauben wir bei RTL oder ProSieben, also bei beiden Aktien, dass die Mittel langfristig jetzt nicht zu den großen Gewinnern gehören, sondern im Gegenteil eher Short-Kandidaten sind. Und insofern sollte man sich da vielleicht eher auf die Lauer legen und wenn solche Aktien dann mal 20% steigen, hier vielleicht einen passenden Short raussuchen. Dann Siltronic, hatte ich mich zuletzt positiv geäußert, kein Wunder. Generell ist das jetzt kein super Unternehmen, bleibe ich auch bei, aber es ist hier so eine Situation, wie es seinerzeit bei SMA Solar halt gab. Damals war es so, der Solarsektor in den USA wurde durch Joe Biden und seine Subventionen massiv angefeuert. Alle haben in Solar investiert, da brauchten sie natürlich die entsprechende Hardware, unter anderem Wechselrichter. Und die hat man natürlich zunächst bei Solar Edge, bei Enphase Energy und wie sie alle heißen, gekauft. Teilweise auch bei chinesischen Anbietern. Aber irgendwann waren die alle ausverkauft aufgrund der hohen Subventionen. Und da musste man dann eben auch am Ende auf die Wechselrichter von SMA zurückgreifen. Jetzt will ich damit nicht sagen, dass SMA da irgendwie Schrott produziert hat. Im Gegenteil, qualitativ waren die, und das sind die wahrscheinlich gut, aber die waren halt deutlich teurer, weil in Deutschland produziert. Und deswegen wollte die eigentlich keiner, bis dann die anderen halt nicht mehr liefern konnten. Und dann hat man gesagt, ja okay, dann kaufen wir jetzt halt die teuren aus Deutschland. Besser als gar keine. Und so ähnlich ist das bei den Wafern von Siltronic. Grundsätzlich gibt es da in Asien größere Produzenten, die auch günstiger produzieren können und so weiter. Deswegen, die Chipindustrie kauft die Wafer eigentlich nicht bevorzugt bei Siltronic. Aber aufgrund dieses Booms, gerade im Bereich KI-Chips oder AI-Chips, wie die Amerikaner sagen, gibt es halt jetzt kurzfristig Engpässe im Wafer-Bereich. Und da sagt man sich dann ja, bevor ich gar keine Wafer habe und deswegen gar keine Chips mehr produzieren kann, dann kaufe ich eben die teuren bei Siltronic. Und dementsprechend steht das Unternehmen vor einigen guten, wahrscheinlich sogar Quartalen und das dürfte die Aktie anfeuern, die ja zuletzt auch auf Depressionsniveau teilweise war, mit Kursen im Bereich 40 Euro und sogar teilweise darunter. Und dementsprechend Siltronic, das könnte eine interessante Story sein auf die nächsten Wochen und Monate. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Süß Microtech, dort gab es kürzlich eine Frage auch im Takt nach. Daraufhin habe ich die analysiert und kam darauf, dass so ein fundamental fairer Wert im Bereich 36 Euro wohl zu suchen oder zu finden ist. Da lag sie bis zuletzt drunter. Jetzt heute mit einem Kurssprung von über 13%, auch nach positiven Analystenstudien, liegt sie etwas darüber. 36, fairer Wert, 37,50 knapp heute der Schlusskurs. Das ist aber ganz normal. Aktien schwanken eben um einen fairen Wert, wenn man so will. Und zuletzt war sie eher leicht drunter, jetzt ist sie wieder leicht drüber. Ich denke, dass es hier keine ganz große Kursprobleme mehr gibt. Ich hatte ja auch hier zu Kursen von 70 Euro und mehr davor gewarnt, dass die sich halbieren kann. Auch die hat sich dann sogar getrippelt. Zuletzt wieder deutlich berappelt. Generell kein schlechtes Unternehmen, wie gesagt, aber man muss halt auch schauen, was man dafür bezahlt und 60, 70, 80 Euro würde ich für eine Süß Microtech-Aktie definitiv nicht auf den Tisch legen, weil da ist die dann einfach zu teuer, zu hoch gepreist. Dann haben wir noch den TecDAX in Deutschland. Heute mit einem Plus von 26,40 Punkten, 0,72%, 3.684,68. Hier hat natürlich Trump nochmal richtig reingehauen, zumal die entscheidende Barriere ja zwischen 3.900 und 4.000 liegt. Und da sind wir zuletzt nicht nur mehrfach dran gescheitert, sondern anschließend auch deutlicher zurückgefallen, sodass es natürlich das Ganze auch schwieriger macht, das jetzt aufzubrechen, weil man jetzt natürlich erstmal wieder dahin laufen muss und dann noch darüber ansteigen muss. Also das alles andere als schön. Gewinner, Verlierer, ja, muss man eigentlich nicht allzu viel besprechen. Auf der Verliererseite Kontron, Nagaro und PNE. PNW hatten wir schon, Nagaro hatte ich mich schon mehrfach zugeäußert. In der Vergangenheit gab es hier den Fall, dass hier Shortseller sich auf die Aktie gestürzt hatten. Daraufhin gab es dann eine Anfrage von durchaus seriösen Medien beim Unternehmen, beim CEO unter anderem auch, warum die Shortseller sich auf die Aktie stürzen würden, ob man da eine Prognosesenkung oder so in petto hätte, ob da einige mehr wüssten. Und das wurde vom Unternehmen dann dementiert. Da hieß es, nein, bei uns alles in Ordnung, läuft alles ganz normal. Und dann hatten sie kurz darauf einen Investorentag und auf diesem Investorentag haben sie die eigenen Prognosen gesenkt. Und wer so halt handelt, der verspielt als Management völlig das Vertrauen. Hinzu kommt dann auch noch, dass der Vorstandschef sich zwischenzeitlich mal umbenannt hat für den Weltfrieden und so weiter. Auch solche Spielereien, die ich persönlich nicht so brauche. Gibt ja andere, die immer auf Elon Musk rumhacken. Ich kann dann eher auf solche Spielereien verzichten. Ja, und dementsprechend Nagaro, um es kurz zu machen, da fehlt mir völlig das Vertrauen ins Management und dementsprechend haben wir die Aktie im Total Return Börsenbrief auch schon mehrfach als Short-Kandidat gehabt. Bisher war das auch absolut richtig. Zwischenzeitlich hat sie sich immer mal wieder ein bisschen berappelt, aber übergeordnet ist sie im freien Fall mehr oder weniger und solche Aktien würde ich nicht anfassen. Auf der anderen Seite Kontron, da kenne ich auch den Hannes Niederhauser, habe ich schon persönlich getroffen und interviewt. Absolut guter Mann aus Österreich, der hat ja hier seinerzeit die ehemalige Contra schon am neuen Markt positiv gelenkt, wenn man so will. Also solange er da war, lief es da bei der Aktie noch, dann ist er gegangen, dann lief es da nicht mehr so. Dann ist er bei S&T, hieß das Unternehmen, damals eingestiegen und hat das dann komplett umgekrempelt. Dann irgendwann sein altes Baby Contron gekauft und dann auch den Namen von denen übernommen. Und sozusagen die neue Contron ist jetzt die ehemalige S&T und völlig anderes Geschäftsmodell. Damals hat man Embedded Computer gemacht bei Contron, heute ist man im Bereich Internet of Things unterwegs. Alles in allem läuft da eigentlich ganz gut. Die Aktie ist zuletzt auch gut gestiegen. Jetzt kurzfristig mal ein bisschen konsolidiert, halte ich aber für problemlos. Und generell denke ich, dass Contron noch Aufwärtspotenzial hat. Und wenn die Aktie vielleicht nochmal im Bereich 24 oder darunter zu haben wäre, dann wäre das sicherlich interessant für potenzielle Käufer. Ja, dann zum Dow Jones in den USA. Heute hier ein Plus von knapp 588 Punkten, 587,98 um genau zu sein, oder 1,3%. Man hat die Verluste vom Freitag also nicht völlig aufgeholt. Das waren ja knapp 900 Punkte nach unten, aber doch zu großen Teilen mit fast 600 Punkten plus. Am Ende über 46.000. Entscheidend ist, dass der Index nicht mehr unter die 45.000 fällt, denn da ist er ja drüber ausgebrochen. Ein Pullback dahin ist immer okay, dann nur darunter sollte es nicht nachhaltig gehen. Das sieht also noch gut aus. Verliererseite heute Coca-Cola, Cisco Systems, Procter & Gamble. Procter & Gamble, Coca-Cola eher defensive Werte, eher Konsumwerte. US-Wirtschaft läuft nicht ganz rund. Auch deshalb ja die Fantasie mit Zinssenkungen. Und dementsprechend kein Wunder, dass man dann von Konsumwerten eher ein bisschen Abstand hält. Zuletzt auch PepsiCo, die ja nicht gerade geglänzt haben, haben dann auch einen neuen CFO angekündigt und so weiter. Die Aktie ist allerdings zuvor schon stark gefallen, deswegen hat sie sich einigermaßen berappeln können. Aber generell läuft es in dem Sektor nicht rund und die Aktie muss man jetzt nicht auf Teufel komm raus kaufen. Zumindest kurzfristig nicht. Mittellangfristig kann das durchaus interessante Optionen bieten. Und dazwischen mit einem Minus von 0,74% Cisco Systems, die Aktie zuletzt ganz gut gelaufen, hier ein paar Gewinnmitnahmen. Übergeordnet sieht das ganz gut aus, wenngleich man sagen muss, in dem Sektor gibt es auch andere interessante Kandidaten wie Arista Network beispielsweise, wie auch Ubiquiti, die ich ja mal bei Share Deals vorgestellt hatte und die seitdem ja durch die Decke gegangen sind und alles in allem, wie gesagt, der Netzwerksektor durchaus interessant und Cisco auch. Und dementsprechend sollte man das Minus da heute nicht zu hoch hängen. Dann die Gewinnerseite, Goldman Sachs, Salesforce, Nike. Goldman Sachs zuletzt auch prinzipiell sehr gut gelaufen, zwischenzeitlich mal ein bisschen zurückgesetzt, dürfte aber jetzt davon profitieren als Investmentbank. Die beraten ja auch bei Fusionen, Übernahmen und so weiter. Und da läuft das Geschäft ganz gut. Das haben auch andere Investmentbanken schon gesagt. In Kürze wird ja auch wieder die Bilanzsaison eröffnet von eben den großen US-Banken und ihren Bilanzen. Also das sieht alles in allem ganz gut aus. Und der Kursrücksetzer, den man zuletzt gesehen hat, der ist eigentlich übergeordnet konstruktiv. Und da sollte man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Allerdings, ich würde solche Aktien halt bei Rücksetzern kaufen. Die war ja schon mal über 800, dann jetzt am Freitag teilweise so in Richtung 750 gefallen. Wenn man sowas kaufen will, dann natürlich an solchen Tagen, wo es mal vielleicht 3-4% nach unten geht und nicht an einem Tag wie heute, wo es 3% nach oben geht. Dann Salesforce, zuletzt so ein bisschen ja stiefmütterlich an der Börse behandelt worden. Man hatte so ein bisschen Angst, was das Geschäftsmodell angeht, weil man gesagt hat, ja, wenn in Zukunft KI-Agenten das machen, dann müssen die Unternehmen, die solche Software einsetzen, weniger Abos kaufen und das wäre dann schlecht für das Geschäft aller dieser Software-as-a-Service-Unternehmen und Salesforce ist ja da, wenn man so will, eines der führenden, hat ja mit als erste auf Software-as-a-Service gesetzt und ja, deswegen die Aktie unter Druck geraten. Heute aber jetzt mit einem Plus von knapp 3% in Richtung $250 unterwegs und ich bleibe dabei, übergeordnet ist die Aktie eigentlich zu günstig. Die gehört eigentlich in Richtung 300 und höher und dementsprechend bei Rücksetzern, nicht an einem Tag wie heute, wo es knapp 3% hochgeht, ist die Aktie tendenziell interessant. Ja, und der Tagesgewinner Nike oder Nike, da läuft der Turnaround immer besser an. Hatte man zuletzt ja Quartalszahlen auch bekommen. Die Aktie war ja zwischenzeitlich schon deutlich gestiegen, ist dann jetzt in den letzten Tagen auch nochmal etwas zurückgekommen. Aber alles in allem muss man sagen, solange sie nicht nachhaltig unter $65 fällt, sieht das eigentlich ganz gut aus. Am Freitag ist sie genau dahin gefallen. Dementsprechend sind jetzt alle Gaps auch geschlossen und dementsprechend ja können die Bullen jetzt eigentlich das Ruder wieder übernehmen. Kurzfristig muss die Aktie über 70, dann kann es Richtung 80 gehen. Oberhalb von 80 und 85 wären sogar dreistellige Kurse, sprich $100 hier möglich. Dann der S&P 500. Heute am Handelsende dann auch wieder mit einem schönen Plus von 102,21 Punkten oder 1,56%, 6.654,72. Auf der Verliererseite Wynn Resorts, die hatte ich ja kürzlich mal vorgestellt, bullig, hatte Kursziel so im Bereich 130, 135, das ist genau angelaufen worden und seitdem befindet sich die Aktie im Rückwärtsgang. Hier muss man sagen, der gesamte Casino-Sektor stand heute unter Druck, denn der zweitgrößte Verlierer im S&P, Las Vegas Sands, also ein direkter Konkurrent und auch hier dürfte der Hintergrund sein, in den USA läuft die Wirtschaft nicht rund, deswegen ja die Zinssenkungsfantasie und wenn das eben nicht rund läuft, dann geben die Leute sicherlich auch weniger Geld für Glücksspiel aus und dementsprechend läuft es dann in Las Vegas auch nicht so gut und ja, das hat diese Aktien zuletzt deutlich unter Druck gesetzt und dementsprechend bin ich ganz froh, dass ich ja ein Kursziel von 130 bis 135 genannt hatte, denn da war die Aktie und da hätte jeder sie verkaufen können und ich weiß das deswegen so genau, weil ich sie selbst in der Range verkauft hatte, hatte nämlich privat den Trade auch mitgemacht. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Fastenal, ein Minus hier von über 7, fast sogar 8%. Ja, hier der Hintergrund, dass das Unternehmen seine Bilanz, seinen Quartalsbericht vorgelegt hat und der ist eben nicht so gut ausgefallen wie erwartet. Also generell die Berichtssaison beginnt so langsam wieder, denn Fastenal hat in seinem dritten Fiskalquartal einen Gewinn von 29 Cent je Aktie gemeldet, erwartet waren aber 30 Cent und auch der Umsatz mit 2,13 Milliarden US-Dollar nur im Rahmen der Erwartung, also keine exorbitant guten Zahlen, im Gegenteil eher leicht schwächer. Und dementsprechend, nachdem die Aktie zuletzt teilweise ja auch schön gelaufen war, nutzen die Bären jetzt die Gunst der Stunde, hauen drauf. Ein Minus von 7, fast 8% ist vielleicht eigentlich ein bisschen viel für dieses Zahlenwerk, muss man auch klar sagen. Aber wie gesagt, die Aktie hatte zuletzt eine Rallye und die wurde jetzt mit den Zahlen halt nicht untermauert, unterfüttert. Und dementsprechend wurde die Rallye jetzt rückabgewickelt und so im Bereich 40, 42 Dollar. Da dürfte die Aktie sich dann aber auch finden. Da sollte es jetzt nicht allzu viel tiefer gehen. Die Gewinnerseite dann, On Semiconductor, Broadcom und Best Buy. Best Buy auch aus dem Konsumgüterbereich, deswegen umso erstaunlicher, dass die Aktie heute deutlich zulegen kann, wo ja der ganze Konsumgüterbereich generell eher etwas unter Druck gestanden hat. Allerdings muss man sagen, die Aktie ist natürlich zuvor auch schon deutlich gefallen, war schon mal weit über 100, ist dann insbesondere im April auch bis auf etwa 55 gefallen, hat sich jetzt zwischenzeitlich wieder berappelt, aktuell so im Bereich 77, 78 Dollar. Und wie gesagt, das sieht ganz gut aus, aber es zeigt halt immer wieder, dass es halt immer wieder auch Aktien gibt aus Bereichen, die vielleicht nicht so sexy sind, die kurzfristig dann besser performen, andere, die noch schlechter performen. Best Buy zuletzt eher ein besserer Performer. Hier muss man aber auch sagen, wie gesagt, sie ist immer noch unter den Hochs, die wir seinerzeit hatten und ist jetzt aus meiner Sicht jetzt auch nicht der klarste Kauf, auch wenn es jetzt heute hier fast 10% nach oben ging. Ansonsten dann aus dem Chipsektor, On Semiconductor und Broadcom, insbesondere Broadcom hat sich auch zuletzt zu einigen Deals da geäußert, die OpenAI abgeschlossen hat mit Nvidia, mit AMD und so weiter. Und das kam heute ganz gut an. Deswegen auch die Aktie fast 10% im Plus und On Semiconductor ebenfalls ein Plus von 9,7%. Also da kann man auch nicht meckern. Der Chipsektor generell auf Basis des Philadelphia Semiconductor Index, des sogenannten SOX, heute mit einem Plus von fast 5%. Also das kann sich auch sehen lassen. Und auch Schwergewichte wie zum Beispiel eine Nvidia konnte sich deutlich berappeln. Heute mit einem Plus, eigentlich sogar ein Underperformer gegenüber dem Index, von 2,9%, hat damit mehr oder weniger die Verluste, die sie am Freitag da eingefahren hat, auch komplett wieder aufholen können. Und das sieht übergeordnet nach wie vor gut aus. Und das ist ja auch essentiell, damit die Siltronic-Spekulation am Ende aufgehen kann. Ja, dann noch der Nasdaq 100. Heute mit einem kräftigen Plus von 528,51 Punkten, 2,18%, 24.750,25. War schon mal ein bisschen mehr. Generell aber in der Nähe seiner Tageshöchststände geschlossen, was positiv ist. Auch, wie gesagt, großen Teil der Verluste vom Freitag aufgeholt, was auch positiv ist. Verliererseite, der Trade Desk, heute minus 2,1% knapp, aber immer noch über 50 Dollar. Die Aktie konnte sich zuletzt etwas berappeln. Das Minus heute kann man vernachlässigen. Hier kommt es drauf an, wenn in Kürze Quartalszahlen kommen, da muss der Trade Desk überzeugen. Dann käme die Aktie wieder in die Spur. Wenn das nicht passiert, dann kann es auch nochmal auf die Nuss geben. Derzeit also eine sehr, sehr spekulative Aktie und nicht ganz oben auf meiner Käuferliste. Dann Monster Beverage, zuletzt auch ganz gut gelaufen. Heute ein Minus von 3,6%. Ich bleibe hier dabei, dass mir eine Celsius beispielsweise besser gefällt. Hatte ich ja auf YouTube seinerzeit vorgestellt zu Kursen weit unter 30. Mittlerweile ist Celsius ja über 60 gestiegen. Also wer da eingestiegen ist, der hat sein Geld mal eben mehr als verdoppelt. Ja, und Fastenal auf der Verliererseite hatten wir eben schon. Bleibt noch die Gewinnerseite. On Semiconductor, Broadcom hatten wir auch schon. Und dann noch Arm Holdings. Da hatte ich ja zuletzt auch darauf hingewiesen. Es gab ja jetzt diesen Deal von OpenAI mit eben zunächst Nvidia, dann mit eben AMD, Advanced Micro Devices. Und viele haben gesagt, ja, da fehlt jetzt eigentlich nur noch Arm Holding und vielleicht kommt der noch. Anscheinend haben in den letzten Tagen einige drauf gesetzt, dass das noch kommt, auch wenn bisher, glaube ich, noch nichts bekannt wurde. Alleine heute deswegen ein Plus von 11% in Arm Holding und das sieht nach wie vor positiv aus, auch wenn man sagen muss, die Aktie ist natürlich schweineteuer, gar keine Frage. Aber sie ist halt auch markteng, weil große Teile des Unternehmens hält eben auch noch Softbank, die zuletzt ja auch sehr gut performt haben. Und grundsätzlich ist Arm Holdings natürlich ein gutes Unternehmen, eines der besseren im Chipsektor und wenn man so will, die europäische Antwort auf Nvidia. Ja, damit sind wir mit den Aktien durch und auch, wie gesagt, mit den Kryptos, die hatte ich ja zunächst thematisiert. Schauen wir zum Schluss vielleicht noch kurz auf die Edelmetalle. Gold mittlerweile über 4.100 Dollar, je Feinunze, also das kennt überhaupt kein Halten mehr. Silber auch neue Allzeithochs, wenn ich das richtig gesehen habe, sogar über 52 Dollar, eben war es noch über 51, mittlerweile kann man schon von über 52 Dollar sprechen, also die Edelmetall-Rallye geht weiter, kein Wunder, mit der Aussicht eben auf bald noch mehr Liquidität, noch günstigeres Geld, zugleich aber eine Wirtschaft, die nicht perfekt läuft, man sieht es ja, wie gesagt, Konsum und so weiter nicht so gut, aber die doch einigermaßen gut läuft, zumindest in den wichtigen Sektoren, in Wachstumssektoren wie Technologie und so weiter. Ja, und das sieht man ja dann auch selbst bei den Konsumwerten, eine Best Buy, das ist ja so ein Unternehmen, wo man Technik kauft, also da läuft es dann auch nicht so schlecht. Und ja, kein Wunder, wenn es eben die Aussicht auf bald billigeres oder noch mehr billiges Geld gibt, dass dann natürlich die Assetpreise nach oben gehen. Das gilt sowohl für Bitcoin wie für den Ether von Ethereum, wie für Solana, wie für die Kryptos generell. Wie gesagt, da gibt es ja auch erste ermutigende Zeichen, die auf einen Bullrun hindeuten, dass da immer mehr kurzfristig mal 20, 30, 40, 100% und mehr nach oben schießen. Basic Attention Token sogar dabei, hatte ich ja eben kurz erwähnt. Dann die Edelmetall-Rallye, die auch weitergeht und auch der Aktienmarkt, der zwar von Trump, der da als Rumpelstilzchen agiert hat, kurzfristig mal unter Druck gesetzt wurde, aber generell übergeordnet sieht das nach wie vor positiv aus und ich nehme nichts zurück. Ich glaube nach wie vor, dass wir noch weit am Anfang der Monster alles ready sind. Ja, wir sind sicherlich, wir haben schon begonnen, also es ist jetzt nicht der komplette Beginn, hatte ja damals auch das YouTube-Video gemacht, was ich ja letzte Woche verlinkt hatte, das war ja schon im Juli, aber ich denke, wie gesagt, dass wir immer noch in einem frühen Stadium sind und wenn man sich das auch anschaut, wie beispielsweise der Nasdaq damals zu Zeiten der Dotcom-Bubble gelaufen ist und seinerzeit hat ja auch Alan Greenspan da erzählt, es gibt einen irrationalen Überschwang in den US-Märkten und trotzdem ging es noch 3-4 Jahre nach oben. Zuletzt dann Powell, der gesagt hat, ja, US-Assets sind fairly highly valued, also relativ hoch bewertet. Wenn das dann auch noch 3-4 Jahre nach oben geht, dann kann man sich denken, wo man am Ende rauskommt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir beispielsweise im Nasdaq 100 nicht nur bis 30.000 laufen, sondern vielleicht noch höher, aber dazu dann so viel oder dazu mehr, wenn es dann soweit ist. Erstmal müssen wir diese Kursziele abarbeiten. Bisher läuft es ganz gut, auch in meinen Services und klar, gerade der Kryptosektor, der hat am Wochenende bei einigen für Verunsicherung gesorgt. Deswegen habe ich am Wochenende mich da um die Abonnenten so ein bisschen gekümmert. Manche übertreiben es dann auch. In Panik wird da teilweise dummes Zeug geschrieben. Da muss man eventuell auch mal gegenhalten. Aber alles in allem glaube ich, wie gesagt, dass wir, wie gesagt, noch am Beginn einer Monster-Alles-Rally stehen. Und ja, Gold, Silber sind sicherlich auch schon weitergelaufen. Bitcoin auch schon recht weit gelaufen. Viele Altcoins noch nicht. Und auch am Aktienmarkt gibt es noch einige Chancen. Und wenn man die ergreifen möchte, ja, dann sollte man das tun. Gerade an so Tagen wie am vergangenen Freitag. Und wenn man nicht weiß, wo man da zugreifen soll, wie gesagt, gibt es ja die entsprechenden Services. Entweder der Total Return Börsenbrief, wer eher längerfristig gerne investieren möchte und mehr in Aktien, aber dafür in der Breite. Oder eben der TAC-Service, Technologieaktien und Krypto-Trading, wo es auch kurzfristigere Dinge gibt, also Trades. Und wo es dann natürlich speziell um Technologieaktien und eben Kryptos geht. Das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage wie immer nur eins, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.